Liebe Gemeinde, mit unserer Predigt heute Morgen stehen wir vor keiner leichten Aufgabe, denn sie muss gleich an drei verschiedene Anlässe anknüpfen. Zum einen haben wir heute Erntedankfest. Zum zweiten liegen die Bibeltage über Ruth und Esther gerade hinter uns. Und drittens wollen wir die Predigtreihe über den Epheserbrief fortsetzen. Und das alles bekommen wir nur zusammen im Grunde durch ein einziges Thema, nämlich durch das Thema Gottes Modell für die Frau in Ehe und Familie. Das passt zum Epheserbrief, weil wir dort uns gerade in Kapitel 5 befinden und vor 14 Tagen, vor den Bibeltagen, über die speziellen Aufgaben des Mannes gesprochen haben. Da ist dann heute die Frau dran. Heute und die Frauen sind so wichtig, dass sie nächsten Sonntag dann nochmal drankommen. Oder immer noch dran sind. Und dann passt es zu den Bibeltagen, weil dort zwei Frauengestalten im Mittelpunkt standen. Und von einer der beiden, nämlich von der Ruth, hieß es in Kapitel 3, Vers 11, es wissen doch alle Leute in unserem Ort, dass du eine tugendhafte Frau bist. Man könnte auch übersetzen, dass du eine starke Frau bist. Und genau dieser Ausdruck, starke Frau, taucht dann auch wieder in unserem Predigttext in Sprüche 31, Vers 10 auf. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, ist genau der gleiche Ausdruck. Wem eine starke Frau beschert ist. Und wir fragen natürlich, was ist das eine starke Frau? Und schließlich Erntedankfest. Wenn wir Gott heute für seine gnädigen Gaben danken und dafür, dass er uns wieder ein Jahr lang großzügig versorgt hat, wie sollten wir ihm da nicht gerade auch für jene Kanäle danken, durch die wir diese alltägliche Fürsorge zum größten Teil empfangen haben? Nämlich danken für unsere Mütter und Frauen. Es ist also ein passender Sonntag, um uns an dieses brisante und auch höchst umstrittene Thema heranzuwagen. Gottes Modell für die Frau in Ehe und Familie. Inzwischen wird das ja auch heftigst in der Gesellschaft und in der Politik diskutiert und man möchte ausrufen, endlich! Denn lange Zeit wurden diese Fragen weitgehend unterdrückt, auch unterdrückt von den Massenmedien. Und viele haben sich einfach nicht getraut, an diesem Tabu zu rühren. Sie haben einfach nicht getraut. Die Debatte um die Frauen, in die sich unsere Bibeltexte jetzt kräftig einmischen, diese Debatte dreht sich ja nicht nur um ein paar praktische und ein paar politische Fragen, sondern sie geht in ihrem Kern viel, viel tiefer. Es geht um die Frage, was ist eigentlich das Wesen einer Frau? Was ist ihre Identität nach der Schöpfungsordnung? Gibt es überhaupt einen prinzipiellen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Mit Ausnahme des biologischen Unterschieds natürlich. Sollten Männer und Frauen in Familie und Beruf jeweils unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen? Oder sollten wir alles völlig gleichartig praktizieren? Und was bedeutet das für unser Zusammenleben in den Familien? Wenn wir überhaupt den Sprengstoff verstehen wollen, der brisant in unserem Bibeltext steckt, dann müssen wir uns vorab eines kurz vor Augen halten, nämlich was wird um uns herum momentan zu diesem Thema gedacht und geschrieben? Vor 14 Tagen hatten wir ja schon angedeutet, dass das Ziel des Feminismus inzwischen auf der höchsten bundespolitischen Ebene angekommen ist. Dort wird es mal mehr, mal weniger offen, aber doch nachhaltig vertreten. Vor allem diese weitgehende Einebnung der Polarität der Unterschiedlichkeit der Geschlechter. Und was früher eine Außenseitermeinung war, ist inzwischen offizielle Regierungsposition geworden. Klassisch formuliert hat das immer noch Alice Schwarzer in ihrem berühmten Buch in den 70er Jahren, Der kleine Unterschied und seine großen Folgen. Und Alice Schwarzer sagt, eigentlich hätten die Psychologen aufdecken sollen, wie in unserer Gesellschaft, Zitat, Menschen zu Männern und Frauen deformiert werden. Zitat Ende. Das ist ein dramatisches Zitat. Menschen werden zu Männern und Frauen deformiert, das heißt, eigentlich gibt es nur Menschen. Und durch Erziehung und Tradition werden sie dann so verbogen und manipuliert, dass am Ende typische Männer und typische Frauen daraus werden. Eva Herrmann nennt das in ihrem Buch das Eva-Prinzip zu Recht eine Ideologie der Gleichheit. Und sie beschreibt, auch wenn das nun nicht gerade eine wissenschaftliche Darlegung ist und sie so ihren ganz eigenen Stil hat, aber sie beschreibt nun, wie es zu dieser Gleichheit kam. Sie sagt, das gehört inzwischen zum Selbstverständnis unserer Gesellschaft. Und sie zeigt dann, dass in den 70er Jahren die charakteristischen Geschlechterrollen grundsätzlich in Frage gestellt wurden. Einmal dadurch, dass die Soziologie ein Modefach war, auch durch die Feminismusdebatte, aber auch dadurch, dass Arbeitskräfte plötzlich rar wurden und so die berufstätigen Frauen gebraucht wurden. Man musste das also als neues gesellschaftliches Ideal propagieren. Frauen werden berufstätig. Und sie schreibt dann, der Feminismus mit seinen Selbstverwirklichungsträumen und der Behauptung einer grundsätzlichen Gleichartigkeit von Mann und Frau kam unter diesen Umständen wie gerufen. Auch für die Wirtschaft. Und in den 70er Jahren hat dann die CDU ja nochmal vorgeschlagen, ein Hausfrauengehalt einzuführen, um die Bedeutsamkeit der Arbeit der Hausfrauen stärker zu würdigen. Das ist damals abgeschmettert worden und Alice Schwarzer schrieb, gerade jetzt, wo Frauen immer weniger bereit sind, sich in ihrem häuslichen Gefängnis zu begnügen, würde ihnen eben dieses Gefängnis mit einem Hausfrauenlohn versilbert und trügerisch attraktiv gemacht. Also die Hausfrau lebt in einem Gefängnis. Und den massiven Umbruch in unserer Gesellschaft erkennen wir daran, dass ein Grundanliegen von Alice Schwarzer inzwischen 30 Jahre später nicht mehr von den radikalen Feministinnen, sondern von der Bundesfamilienministerin wahrgenommen wird. Das ist der Unterschied. Die vertritt das zwar lächelnd und als siebenfache Familienmutter, aber auch sie hat sich zu einer Patronin des sogenannten Gender Mainstreaming entwickelt. Und da geht es, wie wir neulich schon zeigten, um eine systematische Veränderung des Rollenverständnisses von Mann und Frau hin zu immer mehr Gleichheit. Systematisch. Ich habe mir in der Vorbereitung dieser Predigt noch einmal die Homepage des Bundesfamilienministeriums extra daraufhin angeschaut. Und da ist also Gender Mainstreaming ein ganz wichtiger Faktor, wird so definiert, Gender bezeichnet die gesellschaftlich, sozial und kulturell geprägten Geschlechterrollen von Frauen und Männern. Diese Geschlechterrollen sind, anders als das biologische Geschlecht, erlernt und damit auch veränderbar. Verstehen Sie, das ist die Botschaft. Außer dem biologischen Unterschied ist alles andere, was sonst Männer und Frauen vermeintlich in ihrem Wesen, in ihrer Zugehensweise unterscheidet, nur erlernt durch Kultur, durch Tradition, durch Erziehung und damit auch veränderbar. Und die Bundesregierung schickt sich eben an, zusammen mit vielen anderen Gruppen diese Veränderung voranzutreiben. So wird vom Familienministerium zurzeit eine große Kampagne propagiert unter der Überschrift Coole Jungs. Das ist eine Posterkampagne. Coole Jungs, und die Bundesregierung schreibt, Ziel ist es, Jungen neue Wege für ihre Lebensplanung aufzuzeigen. Mit dieser Posterkampagne werden männliche Jugendliche angeregt, gerade Tätigkeiten und Verhaltensweisen zu übernehmen, die früher als unmännlich galten. Also, es geht hier um einen gezielten Prozess der Umerziehung. Und auf der gleichen Homepage wird groß angekündigt, dass die Familienministerin betont hat, Töchter sollten künftig viel häufiger die erste Wahl bei der Frage der Unternehmensnachfolge sein. Also sagt, viel häufiger sollten Töchter vor allem in Frage kommen für die Nachfolgepositionen bei Familienunternehmen. Das alles ergibt ein Bild. Man will diese Unterschiede immer stärker einebnen. An anderen Stellen ist man da schon weiter. Seit 1999 gibt es an der Uni in Hamburg eine Ringvorlesung zu diesen Fragen. Bis vor wenigen Jahren lief die. Und dort wurde das Ziel offen so propagiert. Zitat, es geht um eine Destabilisierung der Zweigeschlechterordnung. Und in Amerika, in Oakland etwa, wird das schon sehr praktisch im Kindergarten eingeführt. Da wurden zu diesem Zweck in einigen Grundschulen, nicht im Kindergarten, Grundschulen, bereits sogenannte Unisex-Bathrooms eingeführt. Also gemeinsame Toiletten mit der ausdrücklichen Begründung, dass die geschlechtliche Identitätsentwicklung nicht durch gesellschaftliche Vorgaben beeinflusst werden solle. Das ist nun sehr praktisch gedacht. Liebe Gemeinde, es ist klar, was diese Gleichheitsideologie für unser Thema heute bedeutet. Das heißt zum einen, dass eine festgelegte Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau in der Familie leidenschaftlich abgelehnt wird. leidenschaftlich abgelehnt wird. Das sei Unterdrückung der Frau. Und dagegen setzt man eine staatliche Umerziehung im großen Stil. Und wir sollten nicht unterschätzen, wie das unser Denken auch mitprägt, wenn wir diese Position ständig als ganz selbstverständlich vorgeführt bekommen. Auch in den Unterhaltungsfilmen, in der Presse, in der gesamten gesellschaftlichen Stimmung. Also, leidenschaftliche Ablehnung einer festgelegten Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau. Und dann zum anderen hat es die Folge, dass die Frauen, die sich dennoch dazu entschließen, vor allem als Hausfrauen und Mütter ihre Aufgabe zu erfüllen, dass die von der öffentlichen Meinung und der offiziellen Politik inzwischen nicht mehr nur belächelt werden, sondern mitunter fast bekämpft. Und damit Sie sehen, dass ich damit nicht übertreibe, will ich Ihnen ein paar praktische Beispiele nennen. Wir müssen verstehen, in was für einem Umfeld wir uns eigentlich bewegen. Es gibt eine vom Familienministerium gesponserte Homepage, frauenmachenkarriere.de, skizziert auch mit dem Konterfei von Frau von der Leyen. Und da gab es im März ein Interview mit der Journalistin Barbara Bierach. Sie hat ein Buch geschrieben über das dämliche Geschlecht, wie sie es nennt. Das dämliche Geschlecht ist der Buchtitel. Und dort hat sie gesagt, dass eben vor allem die Nurmütter, wie sie das abschätzig nennt, oft der schlimmste Feind der berufstätigen Mütter seien. Weil sie eben als Rabenmütter beschimpfen würden und so weiter. Und auf die Frage, ob es denn nicht langsam eine Entwicklung weg vom Klischee der Rabenmutter gäbe, antwortete Frau Bierach, nein, leider nicht. Die Mutterkreuzfraktion ist stärker als je. Das ist ein hartnäckiges und giftiges Erbe aus der Nazizeit. Und es gilt wieder zunehmend als soziales Prestigezeichen, wenn eine Familie es sich leisten kann, dass Mutti zu Hause bleibt. Verstehen Sie, was hier Ungeheuerliches passiert ist? Das Mutterkreuz, die Mutterkreuz-Fraktion stellt dieses Thema in den Kontext der nationalsozialistischen Ideologie, wo die Nazis die Mutterschaft für ihre Ideologie, für ihre Rassenideologie missbraucht haben und die Mütter besonders gelobt und geehrt haben, die angeblich dazu beitragen, reinrassigen Nachwuchs zu gebären. Und junge Frauen, die sagen, ich will mich vor allem um meine Familie kümmern und für meine Kinder da sein, werden jetzt auf einer Homepage, die von der Bundesregierung gesponsert wird, unzensiert, wenn ich das so sagen darf, von einer Journalistin in den Kontext des Nationalsozialismus gestellt. Ich weiß nicht, dass das einen Aufschrei irgendwo in der sonst so schnell aufschreienden Presselandschaft gegeben hätte. Das ist ein Beispiel. Anderes Beispiel, ganz ähnliches wie davor Eva Herrmann, nachdem sie sich erstmals kritisch zur Emanzipationsbewegung geäußert hat, in ihrem Artikel in der Zeitschrift Cicero. Da gab hinterher Alice Schwarzer ein Interview und sagte dazu, zwischen Steinzeitkeule und Mutterkreuz. Zwischen Steinzeitkeule und Mutterkreuz, also wieder wurde diese üble Rassenpolitik aus der Nazizeit verglichen mit der positiven Diskussion um die Aufgaben der Mutter. Und so arbeiten sie alle Hand in Hand. Die Radikalfeministin mit dem Naziknüppel, die hannoversche Bischöfin, die sagte, man soll das Buch lieber erst gar nicht lesen. Und ihre Schwester im Geiste, Frau von der Leyen, die zum Frühjahr mal wieder eine Studie veranlasst hatte, eine sogenannte Familienstudie über die Hausfrauen. Und in dieser Studie wurde untersucht, wie viel die Hausfrauen im Durchschnitt wirklich arbeiten. Also wenn Sie eine Hausfrau sind, hören Sie gut zu. Sie wissen ja, dass man mit solchen Untersuchungen fast alles belegen kann, je nachdem, in welche Richtung das Ergebnis der Studie gewünscht wird vom Auftraggeber, je nach Fragestellung. Und was meinen Sie, kam bei dieser sogenannten Familienstudie heraus? Hausfrauen verbringen nur einen verschwindend geringen Teil ihrer Arbeit mit Kindererziehung und Hausarbeiten. Ansonsten vertrödeln sie ihre Zeit mit Freizeitaktivitäten. Also als Hausfrau leben heißt leben nach dem Lustprinzip. Das ist das Ergebnis der Familienstudie unseres Familienministeriums im Frühjahr 2006. Und die Folgerung der Ministerin, sozusagen das politische Leitmotiv, dass sie dann von dieser Studie ableitet, könnte man folgendermaßen zusammenfassen. Ich sage es jetzt mit meinen eigenen Worten. Die Frauen sollen gefälligst außer Haus zur Arbeit gehen, sonst machen sie sich auf Kosten anderer ein schönes Leben. Hausfrauen leben wie die Made im Speck auf Kosten der Gesellschaft. Und als diese Studie dann erschien, da gab es dann endlich mal einen etwas lauteren Protest. Weil immer mehr Frauen dann langsam zu merken begannen, wie massiv sie hier unter Druck gesetzt werden. So viel zur öffentlichen zur veröffentlichten Meinung. Ich will Ihnen ganz klar sagen, damit ist nicht deutlich, dass die Mehrheit der Menschen so denkt. Das glaube ich gar nicht mal. Aber der öffentliche Druck geht einseitig in diese Richtung. Die politische Willensbildung zielt einseitig auf diese Veränderung. Und das, was so an Stimmung an Schulen und Universitäten da ist, wird auch von diesem Zeitgeist geprägt. Und in diese Situation hinein treffen jetzt unsere Bibeltexte, die Sie da auf Ihrem gelben Zettel vor sich haben, und sie fordern den Zeitgeist geradezu heraus. Bisher haben wir dargestellt, was die Mehrheit der politischen Klasse, die Mehrheit der Journalisten für ein Frauenbild vertritt. Was diese Damen und Herren aber nicht nur vertreten, sondern auch mit aller Kraft durchsetzen wollen. Siehe die Homepage der Bundesregierung. Und jetzt wollen wir hören, was Gottes Wort in der Bibel dazu sagt. Jetzt wollen wir fragen, was ist eigentlich Gottes Modell für die Frau in Ehe und Familie? Und ich darf ganz deutlich unterstreichen, es geht hier nicht darum, etwa den Zeitgeist des 1. Jahrhunderts gegen den Zeitgeist des 21. Jahrhunderts zu stellen. Das wäre ja nur ein interessanter soziologischer Vergleich, der uns aber nicht viel an Orientierung bringen würde. Nein, was Paulus im 1. Jahrhundert schreibt, stand damals schon gegen den Zeitgeist. Das haben wir vor 14 Tagen deutlich gemacht. Und was Salomo in den Sprüchen schreibt, ist nochmal etwa 1000 Jahre älter als Paulus. Aber es ist gebündelt im Wort Gottes. Und darum dürfen wir darauf vertrauen, dass es wahr ist. Also hier steht nicht ein Jahrhundert gegen ein anderes Jahrhundert, sondern hier steht ein bestimmter Zeitgeist, der sich durch viele Jahrhunderte hindurchzog, gegen das Wort des lebendigen Gottes. Und so darf ich Ihre Aufmerksamkeit nochmal zurücklenken zu Epheser 5, Vers 21. Wir waren ja in unserer Predigtreihe in diesen 20er Versen gelandet und dort hatten wir vor 14 Tagen gesehen, was ist nach der Schöpfungsordnung die Aufgabe des Mannes in der Familie, in Ehe und Familie. Wenn Sie das nochmal nachhören wollen, können Sie es auf unserer Homepage bibeltage.de zum Download finden. Da hat Paulus in Epheser 5 ein ganz klares Profil beschrieben. Er hat gesagt, so hat es Gott in der Schöpfungsordnung vorgesehen für die Aufgabe des Mannes. Das ist die Schöpfungsordnung. Und dabei wurde eines deutlich. Der Mann, der seine von Gott vorgesehene Aufgabe erfüllen will, der muss sich einem hohen Anspruch stellen. Überschrieben war das Ganze mit diesem Vers 21, Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Also jeder soll aus Ehrfurcht vor dem Herrn Jesus Christus sich dem anderen unterordnen, das Wohl des anderen suchen. Das heißt, nicht jeder soll das Gleiche tun, aber jeder soll sich der Aufgabe unterordnen, die Gott für ihn vorgesehen hat. Das heißt, ordnet euch einander unter. Und davor hat Paulus noch deutlich gemacht, wenn ihr so leben wollt, dann braucht ihr dazu die Kraft des lebendigen Gottes. Ihr braucht die persönliche Verbindung zu Jesus Christus. Das ist nicht ein Programm, das man einfach mit etwas gutem Willen mal so durchziehen kann. Sondern das können wir nur leben mit allen Schwächen, die wir noch haben, in der Verbindung zu dem Herrn Jesus Christus, dass wir ihm vertrauen und von ihm geführt und getragen werden. So, und unter dieser Voraussetzung hat Paulus dann gesagt, das ist die Hauptaufgabe der Männer. Liebet eure Frauen. Dreimal hat er das gesagt in den Versen ab Kapitel 5, Vers 25. Dreimal, das war der rote Faden. Das ist eure Devise, ihr Männer. Liebet eure Frauen. Und dann hat Paulus gezeigt, wie diese Liebe aussieht. Sie ist bedürfnisorientiert. Das heißt, sie fragt nach den Bedürfnissen der Frau. Sie ist beschützend. Sie nimmt diese Verantwortung wahr, der Frau einen Schutzraum zu bauen und zu bieten, in dem sie sich entfalten kann. Diese Liebe ist bedingungslos. Sie verbaut sich jeden möglichen Rückweg. Sie spielt nicht mit der Frau, sondern bindet sich für ein ganzes Leben an eine einzige Frau. Und am Ende hatten wir gesehen, diese Liebe ist beherzt. Der Mann hat eine Führungsaufgabe in der Ehe wahrzunehmen und das bedeutet eben nicht, die Frau zu unterdrücken, sondern das bedeutet notfalls sein eigenes Leben für sie zu opfern. Das bedeutet auch, dass der Mann für seine Familie Gott gegenüber die letzte Verantwortung trägt, dass er sich nicht um die Glaubenserziehung herumdrücken kann, dass er die Aufgabe hat, die Familie nach außen zu schützen und die letzte Verantwortung zu tragen. Natürlich soll alles gemeinsam abgesprochen werden, aber der Mann soll führen in der Ehe und in der Familie. Und das heißt, er soll der Frau einen Schutzraum schaffen, in dem sie befreit schalten und walten kann. Und wo das praktiziert wird, da bedeutet es, so ist die Idee des Schöpfers, eine starke Entlastung für die Frau. Die darf und soll sich dann unterordnen. Und das ist es, was Paulus für die Frau sagt, ab Vers 22. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Und wir hatten gesehen, das Wort unterordnen bedeutet eigentlich unterstellen. Das heißt einmal sich freiwillig der Führung des Mannes anvertrauen, nicht den Verstand an der Garderobe abzugeben, aber seine letzte Verantwortung zu stärken und zu stützen und zu akzeptieren. Und es bedeutet auch zugleich sich unterstellen, so wie man sich unter ein schützendes Dach stellt. Auch das steckt in diesem Wort drin, dass die Frau sich unterordnen soll. Sie soll sich drunter stellen unter den schützenden Schirm, den aufzuspannen die Verantwortung des Mannes ist. Und das heißt nun mitnichten. Und wir dürfen uns das nicht einreden lassen, dass die Frau in irgendeiner Weise weniger wert sei als der Mann. Ganz im Gegenteil. Es heißt vielmehr, beide haben jeweils unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Verantwortung. Und diese Ober- und Unterordnung in Liebe ist ein göttliches Prinzip. Ein göttliches Prinzip. Das gilt sogar für die Dreieinigkeit. Wir können im 1. Korintherbrief lesen, wie Paulus das deutlich macht. Auch der Sohn ordnet sich dem Vater. Gott, der Sohn, ordnet sich dem Vater in Liebe unter. Sie sind beide Gott. Und doch gibt es eine funktionale Zuordnung, eine Unterordnung und Überordnung zum Wohle aller und des Ganzen. Bei völliger Gleichwertigkeit. Das ist ein göttliches Prinzip. Und dieses göttliche Prinzip soll unsere Ehe widerspiegeln. So ist es von Gott her gedacht. Man kann sagen, wo ein Mann bereit ist, mit dieser Haltung an eine Ehe heranzugehen, da kann auch die Frau ohne Angst ihren speziellen Beitrag dazu leisten. Und hier in Epheser 5 führt Paulus das nur kurz aus. An anderen Stellen der Bibel wird mehr dazu gesagt. Aber Paulus nennt dieses klare Prinzip, an dem die Frau ihr Handeln ausrichten soll. Sie soll sich dem Mann freiwillig unterordnen. Und der Apostel Petrus hat dann noch hinzugefügt, in 1. Petrus 3, Vers 1, dass das sogar für jene christlichen Frauen gelte, deren Männer noch nicht gläubig sind. Da sagt Petrus, 1. Petrus 3, desgleichen ihr Frauen sollt euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen gewonnen werden. Natürlich sollen sich die Frauen ihren ungläubigen Männern nicht unterordnen, wenn die etwas fordern, was gegen den Willen Gottes ist. Wenn die sagen, dass die Frau nicht zum Gottesdienst gehen soll oder es nicht beten soll, da sollen sie sich natürlich nicht unterordnen. Aber ansonsten sollen sie prinzipiell ihren Platz in der Schöpfungsordnung einnehmen. Und Petrus sagt, dann soll durch das vorbildliche Verhalten der Frau auch der ungläubige Mann ins Nachdenken kommen, warum tut sie das, und dadurch letztlich gewonnen werden, dem Wort Gottes zu vertrauen. Also das ist die Aufgabe der Frau. Und wir halten das jetzt mal fest. Das biblische Verständnis von Mann und Frau ist ein leidenschaftlicher Widerspruch gegen das Konzept des Gender Mainstreaming, gegen diese Gleichmacherei von Mann und Frau. Die Bibel sagt deutlich, die Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern über den biologischen Unterschied hinaus sind eben nicht nur gesellschaftlich bedingt, sind eben nicht nur kulturell bedingt. Das mag auf einige Aspekte zutreffen, aber die entscheidenden Unterschiede zwischen Mann und Frau sind bedingt durch die Schöpfungsordnung des lebendigen Gottes. So sagt es die Bibel. Und wer nun diese Unterschiede verwischt und verändert und einebnet, der vergeht sich an der Schöpfungsordnung. Das Programm der Bundesregierung vergeht sich an der Schöpfungsordnung. Wer pervertiert das biblische Verständnis von Ehe? Und er belastet Männer und Frauen mit einer schweren Hypothek. Jungen und Mädchen mit einer schweren Hypothek. Warum? Weil er sie dazu verführt, gegen ihre eigene Bestimmung anzuleben. Er verführt Menschen dazu, gegen ihre Bestimmung anzunehmen. Das ist so, als würde man ein Auto dazu zwingen, ständig mit angezogener Handbremse zu fahren. Das wird diesem Auto irgendwann nicht gut bekommen. Und wer ständig in seiner ganzen Ausrichtung gegen die Schöpfungsordnung anlebt, der schadet seinem Leben massiv und nachhaltig. Und liebe Mitchristen, darum ist es so wichtig, dass wir uns als Christen in diese Debatte wirklich einmischen. Dass wir fragen, was ist nun Gottes Modell für die Frau in Ehe und Familie? Und dann sehen wir zunächst, für die Frau kommt es an auf diese freiwillige Unterordnung in völliger Gleichwertigkeit. Dietrich Bonhoeffer hat das in seiner neulich schon zitierten Predigt aus der Zelle, wo er von den Nazis gefangen war und eine Traupredigt für seinen besten Freund schreiben wollte, so unterstrichen. Er hat gesagt, diese Ordnung ist so wichtig, dass Gott selbst sie setzt, weil ohne sie alles aus den Fugen ginge. In allem seid ihr frei bei der Gestaltung eures Hauses, also eurer Ehe. Nur in einem seid ihr gebunden. Die Frau sei dem Manne untertan und der Mann liebe seine Frau. Damit gibt Gott Mann und Frau die ihnen eigene Ehre. Es ist die Ehre der Frau, dem Manne zu dienen, ihm eine Gehilfin zu sein, wie es im Schöpfungsbericht heißt. Und es ist die Ehre des Mannes, seine Frau von Herzen zu lieben. Eine Frau, die über ihren Mann herrschen will, tut sich selbst und ihrem Manne Unehre. Ebenso wie ein Mann durch mangelnde Liebe zu seiner Frau sich selbst und seiner Frau Unehre zufügt. Und beide verachten die Ehre Gottes, die auf dem Ehestand ruhen soll. Es sind ungesunde Zeiten und Verhältnisse, sagt Bonhoeffer, in denen die Frau ihren Ehrgeiz darin sucht, zu sein wie der Mann. Also schon in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts hat er das geschrieben. Und der Mann in der Frau nur das Spielzeug seiner Herrschsucht und Freiheit erblickt. Es ist der Beginn der Auflösung und des Zerfalls aller menschlichen Lebensordnungen, wenn das Dienen der Frau als Zurücksetzung, ja als Kränkung und die ausschließliche Liebe des Mannes zu einer Frau als Schwäche oder gar als Dummheit angesehen wird. Zitat Ende. Diese Ordnung ist wichtig, weil sie von Gott gegeben ist, sagt Bonhoeffer. Und jetzt wollen wir in der letzten Phase dieser Predigt weiterfragen, was bedeutet das nun aus der Sicht der Frau für die praktische Gestaltung ihres Alltags? Wie kann eine Frau ihre Grundbestimmung in der Ehe umsetzen? Und dazu wollen wir jetzt einen zweiten Bibeltext heranziehen. Diesen zweiten Bibeltext hat Paulus gekannt und bei seinen Lesern vorausgesetzt. Sie finden den auch auf ihrem gelben Zettel aus dem Alten Testament, Sprüche 31, Vers 10 bis 31. Und Sie brauchen keine Sorge zu haben, wir werden diesen Text heute nur noch anfangen und dann am kommenden Sonntag zum Abschluss bringen, unsere Untersuchung dieses Textes. Aber wir wollen ihn jetzt mal zusammen lesen. Und ich muss Ihnen sagen, gerade wo ich mich jetzt mit diesen ganzen Fragen nochmal so intensiv befassen musste, mein Empfinden war, wenn man diesen Text liest aus Sprüche 31, dann ist das wie ein frischer Wind, der hineinbläst in den muffigen Zeitgeist des Feminismus und des Gender Mainstreaming. Sprüche 31 ab Vers 10. Wem eine tüchtige Frau, also eine starke Frau, beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit ihren Händen. Von wegen Familienstudie. Arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff. Ihren Unterhalt bringt sie von ferne. Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Hause und dem Gesinde, was ihm zukommt. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und regt ihre Arme. Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn bringt. Ihr Licht verlischt des Nachts nichts. Sie streckt ihre Hand nach dem Rocken. Das ist eine Spinnrolle. Ihre Hand nach dem Rocken und ihre Finger fassen die Spindel. Sie breitet ihre Hände aus zu den Armen und reicht ihre Hand den Bedürftigen dar. Sie fürchtet für die ihre nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Sie macht sich selbst Decken, feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Sie macht einen Rock und verkauft ihn. Einen Gürtel gibt sie dem Händler. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht des kommenden Tages. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht. Am besten übersetzt man wörtlich, sie überwacht die Vorgänge in ihrem Hause und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie, ihr Mann lobt sie. Es sind wohl viele tüchtige Frauen, du aber übertriffst sie alle. Lieblich und schön sein ist nichts, eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke, sollen sie loben in den Toren. Was für ein Profil. Sprüche, das ist eine Sammlung praktischer Lebenshilfen. Im Alten Testament, das wurden die jüdischen Jugendlichen gelehrt. Und das war nicht nur einfach menschliche Lebensweisheit, sondern der lebendige Gott selbst hat den Stempel seiner Autorität auch auf dieses Buch der Sprüche gesetzt. Dadurch, dass er dafür gesorgt hat, dass es in die Heilige Schrift hineinkam. Und hier in diesen Worten, da spricht eine Frau. Eine Frau, von der wir sonst gar nicht viel wissen, es ist die Mutter des König Lemuel. Das steht in Kapitel 31, Vers 1. Dies sind die Worte Lemuels, des Königs von Massa, die ihn seine Mutter lehrte. Und im ersten Teil dieses 31. Kapitels sagt sie ihm, er soll mit dem Alkohol verantwortlich umgehen, er soll seinen Mund auftun für die Schwachen, er soll, wenn er als König Recht spricht, sich um die Anliegen der Armen kümmern und Gerechtigkeit walten lassen. Und dann, ab Vers 10, kommt sie zu ihrem Hauptthema. Das Hauptthema einer Mutter, auch einer Königsmutter. Da erklärt sie ihm nämlich, wie der König die richtige Ehefrau findet. Weil sie weiß, dass davon sein ganzes weiteres Leben abhängen wird. An was für eine Frau er sein Leben binden wird. Und da sagt sie dann, wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Also sie weiß schon, diese Frau muss einem geschenkt werden von Gott, aber man muss auch die richtigen Kriterien anlegen, wenn man sucht. Eine tüchtige Frau, man kann übersetzen, eine integere Frau. Eine Frau, die ihrer göttlichen Bestimmung gerecht wird. In einer englischen Übersetzung heißt es, a wife of noble character. Also eine Frau mit einem noblen Charakter, eine starke Frau. Und dann folgt dieses Porträt für die Kennzeichen einer Frau nach dem Herzen Gottes. Und wir müssen hinzufügen, sofern sie in einer Familie lebt. Hier ist also ganz klar eine Ehefrau mit Familie im Blick. Ich will es nochmal sagen, die Bibel kennt auch noch zwei andere Lebensformen. Das sind einmal die Witwen. Die Witwen, die für sich beschlossen haben, nicht mehr zu heiraten. Diese Witwen wurden in der christlichen Gemeinde besonders geschützt. Und sie hatten auch besonders wichtige Aufgaben wahrzunehmen in der Gemeinde, diese Witwen. Ja, und dann gibt es neben den Witwen die Singles. Das sind die Menschen, die ganz gezielt und bewusst auf Ehe und Familie verzichten, die also allein leben, ohne sexuelle Gemeinschaft mit einem anderen Menschen, die das als ihren Weg von Gott her erkannt haben. Und die Bibel macht deutlich, auch als Witwe oder als Single kann man ein voll erfülltes Leben führen, wenn es ein Leben in der Nachfolge Gottes ist. Und diese Frauen sind kein bisschen weniger wert oder weniger interessant als die Frauen, die heiraten und mit einem Mann eine Familie gründen. Das gibt es also. Was die Bibel eindeutig nicht gut heißt, sind, und was auch nicht in der Schöpfungsordnung vorgesehen ist, sind die sogenannten Patchwork-Familien, die heute so modern sind. Also wo Menschen sich auf Zeit zusammentun und dann bringt der eine seine Kinder mit und die andere ihre Kinder und man sieht, wie lange es gut geht und kann sich dann auch wieder trennen, wenn es nicht mehr gut geht und dann können ständig wechselnde Personen in dieses Geflecht der Patchwork-Familie hineinkommen oder hinausgehen. Das ist von der Heiligen Schrift her nicht eine Möglichkeit. Und homosexuelle Partnerschaften sind aufgrund des biblischen Zeugnisses auch keine Möglichkeit, die der Schöpfungsordnung Gottes entsprechen. Und sie werden in der Heiligen Schrift als Sünde bezeichnet. Und dann gibt es noch natürlich diese Ausnahmesituation, wo ein Mann oder eine Frau allein erzieht, weil der Ehepartner gestorben ist. Und man dann keine weitere Ehe eingegangen ist, aus welchen Gründen auch immer, oder alleinerziehend deshalb ist, weil man verlassen wurde. Und Gott hat versprochen, dass er sich dieser Not auch in besonderer Weise annehmen will und auch für diese Menschen einen Plan hat. Worum es aber hier in Sprüche 31 geht, das ist das, was die Bibel für den Normalfall erklärt. Das ist, dass eine Frau heiratet und mit einem Mann zusammen eine Familie gründet. Und wenn eine Frau diesen Weg geht, wenn sie nicht ihr Leben als Witwe beschließt oder als Single lebt, sondern wenn eine Frau diesen Weg geht, dann, sagt Gott, dann ist das die Leitlinie. Dann ist das die Richtung, in die sie leben soll. Das ist natürlich ein Ideal und wir Menschen, also auch Frauen sind ja nur Menschen und sind deshalb nicht perfekt und keiner wird Gottes Ideal immer vollkommen erfüllen können. Aber Gottes Wort sagt, das ist die Richtung, in die es gehen soll. Und schon damals war eine solche Frau offenkundig ein seltenes Exemplar. So steht das ja hier. Wie meine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Also du kriegst noch leichter eine super köstliche Perle als so eine Frau, als so eine Perle, wie sie hier beschrieben ist. Das ist nicht selbstverständlich, sagt die Mutter von Lemuel. Und übrigens gibt es mit Männern genau die gleichen Probleme. Ja, 10 Kapitel vorher, in Sprüche 20, Vers 6, da steht, wer kann schon einen vertrauenswürdigen Mann finden? Also das ist offenkundig genauso selten und genauso schwierig, einen solchen Mann zu finden, wie Gott ihn will, wie eine solche Frau zu finden. Aber Gott gibt uns diesen Standard und diese Orientierung. Und wir werden heute noch ein Merkmal sehen und am nächsten Sonntag dann die restlichen Merkmale dieser Frau, die Gott hier beschreibt. Ich will das erste noch nennen. Das erste Merkmal dieser Frau nach Gottes Plan, sie ist eine Ehefrau mit Hingabe. Das ist das Erste. Wenn wir also fragen, was ist Gottes Plan für die Frau in Ehe und Familie, dann ist das Erste, was dieser Bibeltext uns zeigt, erstes Kriterium, erstes Kennzeichen, sie ist eine Ehefrau mit Hingabe. Das steht am Anfang. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die viel edler als die köstlichen Perlen, ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Also, das ist das Erste, was über sie gesagt wird. Das betrifft ihre Beziehung zu ihrem Ehemann. Und das ist eine ganz wichtige Information. Das heißt, diese Frau nach Gottes Plan ist in erster Linie Ehefrau. Auch wenn schon Kinder da sind. Bei manchen Frauen hat man den Eindruck, sie sind so lange Ehefrau, bis die ersten Kinder geboren werden. Und wenn dann die Kinder kommen, dann dreht sich alles jahrelang vor allem und nur noch und ständig um die Kinder. Und der Ehemann, der läuft, wenn es gut geht, ebenso unter ferner Liefen dann noch mit. Das ist nicht das Konzept der Schöpfungsordnung. Sondern diese Frau nach dem Plan Gottes ist in erster Linie Ehefrau. Ehefrau mit Hingabe. Schauen Sie, was hier in Vers 11 steht. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen. Sie ist vertrauenswürdig. Das heißt, der Ehemann kann sich voll auch seinen Aufgaben zuwenden, weil er weiß, dass seine Frau die häuslichen Dinge im Griff hat. Und was noch wichtiger ist, dass sie hinter ihm steht. Sie sorgt für sein Haus, so heißt es hier. Und Spurgeon, der große Prediger des 19. Jahrhunderts, sagte, ein Mann muss sich schon freuen, wenn er bei der Rückkehr den Giebel seines Hauses sieht. Er muss sich schon freuen, wenn er den Giebel seines Hauses sieht, weil er weiß, gleich bin ich daheim. Und sie ist der Grund dafür, dass er gern nach Hause kommt. Sie kümmert sich um sein Wohlergehen, sie ist seine Stütze. Und so wird sie ihrer Bestimmung gerecht, die Gott schon in der Schöpfung ihr gegeben hat. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Eine Entsprechung, eine Ergänzung. Und dann, was tut sie dann? Vers 12. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Das heißt, sie ermutigt ihn. Sein Wohlergehen ist ihr großes Anliegen. Bestimmt ist auch eine solche Ehe nicht fehlerfrei. Bestimmt wird es auch in einer solchen Ehe mal krachen, aber sie bleibt ihm treu ein Leben lang. Und man könnte in dieser definierten Weise sagen, diese Frau von Sprüche 31 lebt für ihn. Sie lebt für ihn. Natürlich ist das nicht ihr einziger Lebenssinn. Also der Lebenssinn einer solchen Frau ist nicht nur für ihren Mann da zu sein. Ihr Mann ist nicht wichtiger als Gott. Aber hier auf der Erde ist der Ehemann für eine Ehefrau die wichtigste Aufgabe. Sie identifiziert sich mit seiner Arbeit, heißt das auch. Und je mehr er herausgefordert ist, umso wichtiger ist dieser Rückhalt. Ich hörte vor einiger Zeit von einem amerikanischen Pastor, der sehr erfolgreich in der christlichen Szene dort seine Arbeit tat und der trotzdem Gefahr lief, zum Trinker zu werden. Und er hat sich einem Kollegen anvertraut. Und er hat gesagt, alle Leute finden das großartig, was ich mache, aber meine Frau verachtet mich. Sie findet es, sie hat überhaupt keine Achtung und Unterstützung bereit für die Arbeit, die ich tue. Und das hat diesen eigentlich sehr erfolgreichen Theologen in den Alkohol getrieben. Weil die entscheidende Stütze, die er brauchte, ihm weggezogen wurde. In Vers 23 bekommen wir noch einen interessanten Hinweis. Das heißt, da heißt es, ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Die Ältesten, das waren die Führungspersönlichkeiten des Landes. Und das gilt ja für einen König wie Lemuel erst recht. Die waren auch für die Rechtsprechung verantwortlich. Und wir haben ja auch im Epheserbrief gesehen, der Mann ist in erster Linie für den Außendienst zuständig. Er steht, wenn, in der Öffentlichkeit. Und der Mann dieser Frau, der ist ja auch öffentlich respektiert. Das heißt aber auch mit Sicherheit, dass er öffentlich angegriffen wird. Und dass er diesen Druck aushalten muss, nach außen hin für die Familie und für seine Aufgabe zu stehen. Und er kann diese Aufgabe erfüllen. Warum? Weil sie so ist, wie sie ist. Und von daher ist das kein Macho-Spruch und auch nicht nur eine blöde Redensweise, wenn immer wieder gesagt wird, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine gute Frau, die ihm hilft. Da ist was dran, das ist ganz im Sinne von Sprüche 31. Oder man könnte es auch anders ausdrücken. Die Frau schafft dem Mann ein Umfeld. Sie schafft ihm ein Umfeld oder eine Welt, die es ihm erlaubt, seine Aufgaben zu erfüllen, die es ihm erlaubt, der Mann zu werden, den Gott aus ihm machen will. Und natürlich muss man sagen, gibt es das alles auch als Karikatur. Aber Aber die Bibel meint es nicht als Karikatur. Die Bibel sagt, das ist die große Aufgabe der Frau, dem Mann dieses Haus zu schaffen. Und hören wir noch einmal, wie Bonhoeffer das ausgedrückt hat. Er sagt, der Ort, an den die Frau von Gott gestellt ist, ist das Haus des Mannes. Was ein Haus bedeuten kann, ist heute bei den meisten in Vergessenheit geraten. Uns anderen aber ist es gerade in unserer Zeit, das heißt gerade in der umkämpften Zeit des Nationalsozialismus, gerade als die Gefährdung besonders groß war, gerade als die guten Ordnungen, die es teilweise gegeben hatte, systematisch aus den Angeln gehoben worden von den Nazis. Uns anderen ist es aber gerade in unserer Zeit, schreibt Bonhoeffer dort im Gefängnis, besonders klar geworden. Das Haus, es ist mitten in der Welt ein Reich für sich, eine Burg im Sturm der Zeit, eine Zuflucht, ja ein Heiligtum. Es steht nicht auf dem schwankenden Boden der wechselnden Ereignisse des äußeren und öffentlichen Lebens, sondern es hat seine Ruhe in Gott. Es ist eine Gründung Gottes in der Welt. Der Ort, an dem, was auch immer in der Welt vorgehen mag, Friede, Stille, Freude, Liebe, Reinheit, Zucht, Ehrfurcht, Gehorsam, Überlieferung und in dem allen Glück wohnen soll. Und dann fügt er hinzu, es ist die Berufung und das Glück der Frau, diese Welt in der Welt dem Manne aufzubauen und in ihr zu wirken. Wohl ihr, wenn sie erkennt, wie groß und reich diese ihre Bestimmung und Aufgabe ist. Natürlich gibt es das alles auch als Zerrbild. Die karrieresüchtige Frau, die ihren Mann ständig antreibt, weil sie über seine Karriere selber groß herauskommen will. Aber so ist es nicht gemeint. Diese Frau hier, die ist gekennzeichnet von einer grundlegenden Selbstlosigkeit, Ehefrau mit Hingabe. Die Frau, die hier beschrieben wird, die ist nicht auf dem Ego-Trip, die lebt nicht nach dem Motto, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu kurz komme, die hechelt nicht mühsam hinter ihrer Selbstverwirklichung her, sondern sie versteht Hausfrau als Ehrentitel. Die Frau des Hauses, das ist sie, die Frau des Hauses. Ehefrau mit Hingabe. In Sprüche 12, Vers 4 heißt es, eine tüchtige Frau ist die Krone ihres Mannes, aber eine böse ist wie Eiter in seinen Gebeinen. Verstehen Sie, diese Frau wird als Krone des Mannes bezeichnet, nicht als schmückende Blume in seinem Knopfloch oder als Fußabtreter, den er irgendwie für seine Zwecke ausnutzen kann, sondern sie ist die Krone des Mannes, eine solche Frau. Und nun werden manche vielleicht sagen und denken, die das hören, ja, wo lebst du eigentlich? Das ist nicht das Topmodell unserer Gesellschaft. Das stimmt wohl, das ist es wirklich nicht. Die Frau nach dem Bild der Gesellschaft ist karrierebewusst, berufstätig, pocht auf ihre finanzielle Unabhängigkeit, hat auch ruhig hier und da mal eine Affäre, das ist eher schick, und achtet vor allem auf ihre eigenen Interessen. Das gilt als selbstverständlich. Und dagegen setzt nun Gott seine Schöpfungsordnung. Ehefrau mit Hingabe. Und Ehefrau mit Hingabe, das heißt eben nicht willenloses Anhängsel ihres Mannes. Ehefrau mit Hingabe, das heißt nicht ungebildet und ohne intellektuellen Anspruch. Ehefrau mit Hingabe, das heißt mitnichten kleines Puttchen, das nicht bis 10 zählen kann und zu allem, was der Mann macht und tut, nur Ja und Amen sagt. Genau das ist sie nicht. Sondern sie ist eine Ehefrau mit Hingabe, die ein besonders starkes Standing dadurch hat. Und eine große Aufgabe für ihren Ehemann und für ihre ganze Familie. Wir werden dann am nächsten Sonntag noch etliche solcher Bestimmungen finden. Ich kann Ihnen noch einige interessante Entdeckungen versprechen. Zum Beispiel das zweite Kriterium wird sein, diese Frau ist eine Managerin mit Weitblick. Was das bedeutet, Managerin mit Weitblick, nach Sprüche 31, sehen wir dann am kommenden Sonntag. Und noch einige weitere Kriterien. Ich schließe für heute. Auch in christlichen Ehen gibt es immer wieder Eheprobleme. Das ist ganz normal. Manche sagen, das würde zunehmen in letzter Zeit. Ich kann das nach meiner seelsorgerlichen Erfahrung nicht bestätigen, dass es mehr geworden ist als früher, aber es gibt das. Auch in christlichen Ehen können Eheprobleme auftreten, weil auch Christen Sünder sind und Vergebung brauchen und bestimmte Dinge in ihrem Leben ändern müssen. Das ist wahr. Und nun hat es in den letzten Jahren, man könnte fast sagen Jahrzehnten, unendlich viele Ratgeber auf dem Büchermarkt gegeben. Eheratgeber, Frauenratgeber, Männerratgeber und dergleichen mehr. Das ist teilweise ganz hilfreich, was da geschrieben wird, oft aber auch sehr oberflächlich und pragmatisch und manchmal ziemlich psychologistisch durchsetzt. Viel, viel wichtiger und heilsamer als alle Ratgeber sind diese biblischen Basissätze, sind diese geistlichen Prinzipien.
Und deswegen sind wir als Gemeinde Jesu Christi aufgefordert, diese biblischen Prinzipien zu studieren, zu kennen. Weil diese göttlichen Prinzipien verändernde Kraft haben. Ich weiß, dass Menschen, die vorher anders lebten und die dann das Konzept Gottes für das Zusammenleben in der Ehe und Familie kennenlernten und begonnen haben, nach diesem Konzept zu leben, dass sie sehr starke, nachhaltige Veränderungen in ihrem Alltagsleben erfahren haben. Wir brauchen diese Information. Und ich will noch dazu sagen, auch unsere Kinder brauchen diese Information. Wir können gar nicht früh genug anfangen, mit unseren Kindern und mit den Jugendlichen in unseren Familien und Gemeinden darüber zu reden. Wir müssen ihnen erklären, wie es zu diesem verzerrten Frauenbild der Öffentlichkeit kommt. Wir müssen ihnen das nachvollziehbar machen, warum die meisten ihrer Schulkollegen und auch ihrer Lehrer und Lehrerinnen so denken und so reden. Und wir müssen ihnen mit viel Liebe und Geduld klar machen, was für ein Konzept der lebendige Gott dagegen setzt. Wir brauchen diese Information alle miteinander. Und wir brauchen alle miteinander den lebendigen Gott, der sich für diese Information verbürgt hat. Wir brauchen ihn persönlich. Und darum lassen Sie doch diese Texte aus Epheser 5 und Sprüche 31 uns eine Ermutigung zum Gebet sein. Dass wir bitten für uns selbst, bitten für unsere Kinder, bitten für alle, für die wir Verantwortung tragen. Dass wir sagen, Herr, hilf uns doch, in deiner Schöpfungsordnung zu leben. Und hilf uns doch, die Dinge in unserem Leben zu verändern, die dem entgegenstehen. Hilf uns, unseren inneren Schweinehund zu überwinden. Hilf uns, unsere schlechten Gewohnheiten zu überwinden. Lehre uns, nach dieser Ordnung zu leben, damit wir einander dienen können und einander beistehen können. Mit Hingabe und Fürsorge und Liebe. Und damit wir einer konfusen Welt vorleben können als Christen, dass es sich lohnt, dem ewigen Gott in allem zu vertrauen. Er wird uns helfen. Durch Jesus Christus. Amen.